Heute ist ja der 4. Advent. In diesem Jahr ist ja der 4. Advent so nah an Weihnachten wie das Kommen unseres Heilandes. Den Predigttext für heute Morgen nehmen wir aus Philipper 4, Vers 4, wo Paulus uns alle aufruft zur Freude. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, und abermals sage ich euch, freut euch. In einer Meinungsumfrage der Zeitung Der Welt ergab, dass die Freude bei den Menschen in Deutschland gebremst sei. Viele Menschen sind unsicher geworden, fühlen sich bedroht, Angst und Sorgen verbreiten sich unter den Menschen. Unsere gewohnte Welt scheint durcheinander zu kommen. Es gibt mehr keinen Grund zur Freude, heißt es zum Schluss. Und doch möchte ich heute Morgen an diesen 4. Advent über die Freude sprechen. Über die Freude in Jesu, unserem Herrn. Wir haben es in der Vorlesung gehört, wie der Apostel Paulus mehrmals die Gemeinde zu Philippi zur Freude aufruft. Und heißt es immer wieder, freut euch zu jeder Zeit im Herrn. Und nochmal sage ich, freut euch. Diese Freude soll ja zu jeder Zeit sichtbar sein. Diese Freude soll sich auch verbreiten. Diese Freude müssen die anderen auch verspüren. Die müssen die sehen. Es ist uns allen bewusst, dass zur Freude wir immer einen Grund brauchen. So ist das ja in der Welt, dass man immer nach Gründen sucht. Freut euch zu jeder Zeit, lesen wir. Und Paulus hat auch den Grund genannt. Er sagt ja, freut euch in dem Herrn. Das ist ja der Grund, wo wir uns freuen dürfen. Darum feiern wir auch Weihnachten. Die Geburt Jesu, unseren Erlöser, unseren Erretter, er ist der Grund der Freude. Alles, sagt ja die Bibel, ist ja erfüllt. Und wenn es weiter heißt, der Herr ist nahe, dann ist das ja so wie auch in diesem Jahr, dass der 4. Advent so nah an Weihnachten ist. So nah ist Jesus. Und das müssen wir ja durch unsere Freude zeigen, durch unsere Freundlichkeit vermitteln. Das Wort Freude ist in der Bibel eins des meistgebrauchten Worte überhaupt. Freude ist ja eine Fähigkeit, sich auszudrücken und zeigen nach außen das, was uns in diesem Moment bewegt. Diese Fähigkeit, sich zu freuen, ist auch allen Lebewesen so angeboren. Auch Tiere können sich freuen. Wir haben viel verschiedene Gründe, sich zu freuen. Und wir suchen auch immer Gründe, die uns Freude bereiten. So ist das ja den Menschen eingegeben. Und Paulus, der hier diese Verse niederschreibt oder an die Philipper richtet, sagt, sucht nicht mehr nach diesen Gründen. Der Grund zur Freude ist ja da. Wenn Jesus Christus unser Herr ist, dann dürfen wir uns nicht nur freuen. Wir haben auch eine Verpflichtung, diese Freude weiterzugeben. Unser Leben soll die Freude über unsere Errettung widerspiegeln, damit wollen wir Gott die Ehre bringen, damit wollen wir Gott loben, damit wollen wir auch Gott danken. Die biblische Freude hat also nichts mit den Gefühlen in unserem Leben zu tun. Die Freude im Herrn ist auch nicht abhängig von den äußeren Umständen. Ich kann mich in dem Herrn freuen, überall, wo ich gerade bin. Unabhängig, was mich gerade trifft oder getroffen hat. Die Freude in Jesu ist ein dauerhafter Zustand. Ein Zustand, der gerade in den Schwierigkeiten besonders zum Vorschein kommt. Die Freude dieser Welt, die sind dagegen sehr kurzfristig, schnell erlebbar und wie ein Dampf plötzlich verschwinden. Paulus möchte uns allen sagen, sucht nach dieser Freude, die dauerhaft bleibt, die dauerhaft ist. Gott hat ja uns seinen Sohn gegeben. Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen, um uns diese dauerhafte Freude zu geben. Wir müssen nur an Jesus glauben, Jesus vertrauen, sich ihm zuwenden, und er wird diese Freude jeden geben, der sich an ihn klammert. Und diese Freude, die Jesus gibt, wird jeden das ganze Leben begleiten. Paulus, der diesen Brief schrieb zu Philippus oder zu Philippa, wusste, was diese Freude bedeutet. Dass diese Freude in sich auch eine große Kraft hat. Und deswegen lohnt sich einmal, dass wir diese Verse einmal ganz oder Vers für Vers durchgehen. Der Vers 4 heißt es, freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Diese Worte hat Apostel Paulus geschrieben, nicht wo er auf den Gipfel seiner Gefühle stand, wo es ihm sehr gut ging. Er schrieb diese Worte aus dem Gefängnis. Und darum lohnt sich wohl, dass wir diese Verse gerade jetzt hier kurz vor Weihnachten, den Freudenfest, genauer betrachten. Paulus will uns ans Herz legen und zeigen, welche Kraft diese Freude hat. Die Kraft, die einen von Angst, sogar von dem Tod befreit. In Philipper 1, Vers 21 sagt Paulus, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Er zeigt ja, wenn Christus in uns der Mittelpunkt ist, dann ist auch die Freude in Jesu so stark, dass die uns durch alle Zeiten durchträgt. Wenn Christus mein Leben ist, dann werde ich auch im Sterben einen Gewinn haben und die Freude wird in mir bleiben. Das wird auch dir und mir gelingen, wenn wir Christus als Mittelpunkt unseres Lebens haben. Dann wird er auch uns diese Freude geben und diese Freude schenken. Und nur durch Jesus ist es möglich, zu jeder Zeit die dauerhafte Freude zu haben. In Vers 5 steht es, eure Freundlichkeit lasst allen Menschen erfahren. Und dann heißt es, der Herr ist nahe. Das ist eine Aufgabe. Es ist eine Aufgabe, wenn es steht, die Freundlichkeit, wenn wir von der Freude sprechen, Freude zeigen wir. Mit Freundlichkeit reagieren wir auf Menschen. Die Freundlichkeit soll, wie steht es jetzt hier, lasst alle Menschen erfahren. Das heißt, unsere Freundlichkeit, mit der wir eine Ausstrahlung geben, mit der wir auf Menschen reagieren, sollen die Menschen erfahren, dass Jesus nahe ist. Das heißt, in dir, wenn es jetzt hier steht, ja, Jesus oder der Herr ist nahe, denn wenn wir mit Freundlichkeit auf Menschen reagieren, zeigen wir ja, wer der Herr in meinem Leben ist. Wie nahe Jesus in deinem Leben ist. Und das soll ja auf Menschen einen Eindruck machen. Sicherlich weisen diese Worte auf die Wiederkunft Christi hin. Aber alle, die wir Jesus nachfolgen sollen, das den Menschen durch unsere Freundlichkeit kundtun. So steht es geschrieben. Dass sie die Nähe Jesu verspüren. Ja, der Herr ist nahe. Jesus, er wird bald wiederkommen. Dass wir alle bereit sein möchten. Das ist die Botschaft, die wir weitergeben sollen. In Vers 6 heißt es, macht euch keine Sorgen. Anstatt sich Sorgen zu machen, fordert der Apostel die Philipper auf zu beten. Mit Gebet und Flehen, mit Danksagung alles zu Gott bringen. Wenn wir im Gebet zu Gott kommen, dann können wir unsere Sorgen bei ihm ja ablegen. Das lesen wir in 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Der Vers 6 hier im Philipperbrief beschreibt aber mehrere Arten des Gebets. Und besonders möchte ich das Flehen. Es steht ja, sorget euch um nichts, sondern im allen Anliegen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Und das Flehen ist mir besonders wichtig geworden, wo ich diese Verse gelesen habe. Flehen ist ja mehr wie bitten. Wir lesen, wie es Jesus gemacht hat. Hebräer 5, Vers 7. Als Jesus hier auf dieser Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lauten Schreien und unter Tränen gebeten und zu dem gefleht, der ihm aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Dank Jesus Christus, der auf diese Erde gekommen ist, der uns im Allen ein Vorbild geworden ist, er hat auch gezeigt, wie wir beten sollen. Ja, wie wir flehen sollen zu Gott. Weil Bitten sind ja Wünsche, die wir an Gott richten. Wir bitten oft zu Gott und sagen ihm unsere Wünsche. Aber wenn es um Flehen geht, wie oft müssen wir wirklich flehen, wenn wir durch Tiefen gehen, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen? Und das Gute ist, dass wir in jeder Lage zu Gott uns wenden dürfen. In jeder Lage, wo wir uns befinden, dürfen wir zu Gott uns wenden und ihm alles sagen was wir gerade empfinden, was uns gerade betrifft. In 1. Johannes 5, Vers 14 und 15 steht es, und wer an Jesus glaubt, kann sich voller Zuversicht an Gott wenden, denn wenn wir ihm um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unser Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Das steht ja, oder das habe ich ja gerade gelesen, aus Neuer Genfer Übersetzung. Meine Lieben, wie viele Gebete sind im letzten Jahr zu Gott emporgegangen oder aufgestiegen? Auf jedes Gebet wird Gott zu seiner Zeit die Antwort geben. Und darum lese ich noch einmal diesen Vers 15, dass wir es noch einmal verinnerlichen. Und weil wir wissen, dass er unser Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Ich möchte, dass diese Worte deinen Glauben stärken. Deinen Glauben stärken, so dass wir immer wieder Gebetserhörungen doch haben möchten. Im Gebet können wir auch unser Dank, unsere Wertschätzung Gott gegenüber bringen. Das, was Gott an uns getan hat, was er tut und was er tun wird, was er verheißen hat zu tun. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18 steht es, Dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Jesus ist ja gekommen auf diese Erde, dass wir diese Verbindung zum Vater haben dürfen, dass wir den Vater bitten dürfen, auch den Vater danken dürfen. Wie viel Dank sind wir doch Gott schuldig? Und wenn wir den Vers 7 nehmen, ich werde heute öfter aus der Neuer Genfer Übersetzung lesen, ihr könnt ja zu Hause eure eigene Übersetzung nehmen und das noch einmal vergleichen. Und hier steht es in Vers 7, dann wird der Friede Gottes, der weit über alle Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachsen und euch in euren Inneren bewahren, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Der 7. Vers ist eine Schlussfolge von den Vers 6. Für alle, die ein Gebetsleben führen, da reagiert Gott auf die Gebete. Weil es steht ja, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in euren Inneren bewahren. Euch, die ihr mit Christus verbunden seid. Der Friede, der eine bewahrende Kraft hat, der wird auch unsere Gedanken bewahren. Wir haben vor kurzem eine wunderbare Predigt gehört, wie unsere Gedanken doch auf unser Leben Auswirkung haben. Ja, wie die Gedanken unser Leben beeinflussen. Und dieser Vers sagt, dass der Friede Gottes unser Herz behütet, auch unsere Gedanken bewahrt. Er schützt unsere Gedanken. Nur durch ihn, durch Jesus Christus, ist ja das möglich, weil wir diese enge Beziehung zu Gott haben. Jesus kam auf diese Erde, um uns den Weg zum Vater zu zeigen. Er gab sein Leben als Lösegeld für dich und für mich. Für alle Menschen ist Jesus geboren. Jesus ist auch für alle am Kreuz auf Golgatha gestorben. Wie dankbar sollen wir Gott, den Vater, sein für seinen Sohn, für Jesus Christus, der uns diesen Weg zum Vater gebahnt hat, der auch selbst die Tür ist. Jesus sagte ja in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Je mehr wir über diese Verse nachdenken, je mehr wird der Friede Gottes unser Herz erfüllen. Und dann steht es in Vers 8, über Denken und Nachdenken. Es heißt ja, ansonsten denkt nach über das, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewunderungswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. In diesem Vers fordert der Apostel uns wieder auf, dass wir selbst was machen müssen. Nachdenken über die Tugenden, die uns näher zu Gott bringen. Wie wichtig ist es doch, dass wir auch nachdenken und uns Gedanken machen, was Gottes Wort uns sagt. Wenn Apostel Paulus diese Verse schreibt, dann will er jetzt oder zeigt er auch, dass wir, die wir Kinder Gottes sind, auch anders denken sollen wie die Welt. Es geht hier um ein geistliches Denken. Dieses Denken und Nachdenken kann nur den Gläubigen oder nur durch Gläubigen praktiziert werden. Diejenigen, die den Geist Gottes in sich haben, die können auch geistlich denken. Weil der Geist Gottes in seinen Kindern wohnt, befähigt er uns, geistlich zu denken und leitet auch unsere Gedanken. Das geistliche Denken hat auch nichts mit unserer Intelligenz zu tun, sondern zeigt, wie Gott in uns wirkt und was er bewirkt. Das ist ja ein Denken nach dem Willen Gottes. Und Apostel Paulus zählt in diesem Vers 8 Tugenden auf. Was wahr, was anständig, was gerecht ist, das Reine, das Liebenswerte, das Bewunderungswürdige, was Auszeichnung verdient und was Lob verdient. Da sollen wir uns immer wieder Gedanken machen, über das sollen wir nachdenken. Einerseits ist das auch logisch, dass in der Nachfolge Jesu wir auch den Charakter Christi haben müssen. Wir sollen ihm ja ähnlich werden und gerade in Denken. Und wenn wir ehrlich sind, dass gerade auf diesem Gebiet greift uns immer wieder der Seelenfeind, der Teufel, an. Wie oft sind unsere Gedanken ganz woanders, selbst wenn wir unter Gottes Wort sitzen? Wie oft beschäftigen wir uns tagelang mit Sachen, die keinen Wert haben, die uns von der Wahrheit abbringen wollen. Nun ist das geistliche Denken ein Schlüssel dazu, dass wir die unnötigen Gedanken entgegenwirken, dass diesen Gedanken, die uns weiter von Gott wegbringen wollen, dass wir die wirklich von uns wegschieben. Das geistliche Denken hilft uns, auf alle Dinge, die auf uns einwirken, mit Gottes Art und Weise zu meistern. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch nicht von Umständen, die uns gerade begegnen, leiten lassen. Weil Gottes Wort hat diese Kraft, und wenn wir dieses Wort nur anwenden. In 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5 lese ich einmal und wieder nach Neuer Genfer Übersetzung. Und da heißt es: Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unser Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagener Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankensgebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen der wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Und wenn wir den Vers 8 in Philipper 4 nochmal nehmen, und da sagt Paulus: Denkt doch nach. Denkt doch nach, was euch Gottes Wort für ein Vorrecht gibt. Wenn ihr mal wirklich in Gedanken gefangen genommen wird, nehmt Gottes Wort mit einer durchschlagenden Kraft und ihr werdet siegen. Erinnert euch an dieses Wort, wenn die schlechten Gedanken kommen. Nutzt diese Gotteskraft und ihr werdet immer den Sieg behalten. Dann steht es ja noch in Vers 9 weiter. Und dieser Vers wieder, der fordert uns auf zu handeln. Alles, was ihr von mir gelernt und empfangen, gehört und gesehen habt, das tut, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Meine Lieben, es ist nicht immer nur, wenn wir was hören. Es ist nicht immer nur, wenn wir es gut finden. Wir müssen in unserem Leben auch selber tun. Wir müssen ja das in die Tat umsetzen, was wir gehört haben. Gerade Gottes Wort wird ja lebendig in dem, wenn es umgesetzt wird. Und das wünsche ich, dass auch wir das wirklich tun und das in Glauben tun. Und wenn Apostel Paulus diese Worte an die Philipper richtet, weil er sie gut gekannt hat und er sagt: Folget mir nach, der wohnte unter ihnen. Und das will er auch uns sagen. Er konnte das ja sagen, weil er selbst Jesus so nachgefolgt ist, wie er selbst geschrieben hat in 1. Korinther 11, Vers 1. Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christus folge. Und eine andere Übersetzung sagt: Nimmt mich zum Vorbild, weil ich Christus zum Vorbild nehme. Meine Lieben, wir brauchen Vorbilder. Alle brauchen wir Vorbilder in unserem Leben. Und das beste Vorbild ist Christus. Christus, der auf diese Erde gekommen ist, der uns das Heil gebracht hat. Und das wollen wir auch, oder wir wollen alle uns an Christus festklammern. Und dass wir durch die Kraft, die Gott uns gibt, auch in unserem Leben ein Glaubensleben führen. Freuet euch zu jeder Zeit im Herrn. Das war ja heute der Leitgedanke, gerade kurz vor Weihnachten. Freude in Jesu sollte ja uns das ganze Leben begleiten, weil wir den Grund haben. Der Grund ist Jesus selbst. Durch unsere Freundlichkeit sollen wir auf unsere Mitmenschen reagieren. Vielleicht klappt es bei dir unter den Geschwistern, dass du freundlich bist. Hier ist es ja einfach, aber es heißt ja, eure Freundlichkeit an allen Menschen. Oft sind oder kommen Menschen in unsere Umgebung, wo die uns keine Freude bereiten, aber da durch Freundlichkeit Jesus kommen verkünden. Und wenn Sorgen kommen, Sorgen, Ängsten, dass wir es alles nicht mit uns mittragen, sondern zu Gott bringen, dann wird der Friede Gottes in uns bleiben. Es ist interessant, dass wenn wir einmal lesen in Vers 7, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren. Der Friede Gottes, der in uns ist, das ist der Friede, den Gott uns schenkt. Und zum Schluss in den Vers 9 heißt es, und Gott des Friedens wird mit euch sein. Meine Lieben, einmal, wir müssen viel Kraft selbst doch einsetzen, dass wir diesen Frieden bewahren, wie es hier steht, was Gott von uns fordert, wie wir die Freundlichkeit weitergeben, wie uns freuen dürfen, dass wir uns nicht entmutigen lassen, dass der Friede Gottes in uns bleibt. Und dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Wenn wir das tun, meine Lieben, das wünsche ich, dass auch wir, jeder von uns, diese Verse vielleicht nach deiner eigenen Bibel, die du so jeden Tag liest, lies die noch einmal durch und lass dieses Wort oder denk über dieses Wort nach, dass dieses Wort in deinem Leben sichtbar wird. Freut euch zu jeder Zeit im Herrn. Das war die Botschaft für heute Morgen. Das wünsche ich auch uns allen, besonders für heute Nachmittag. Wenn Menschen kommen, die vielleicht das erste Mal hier sind, dass wir diese Freundlichkeit auch oder durch Freundlichkeit zeigen, dass der Herr nah ist. Dass sie verspüren, dass er unter uns ist. Und dass sie sich Gedanken machen, dass dieser Herr bald wiederkommen wird. Gott helfe uns allen. Amen.